Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wir, die Journalistinnen und
Journalisten des ORF,
stehen für einen unabhängigen ORF.
Wir sind ausschließlich journalistischer Ethik und
dem ORF-Publikum verpflichtet.
Die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die in der Verfassung garantiert ist,
lassen wir uns nicht nehmen.
Ein Protestvideo von über 50 Nachrichtenjournalistinnen und Journalisten des österreichischen Rundfunks zur Stunde bei YouTube 516.000 Mal angeklickt, hat seine Wirkung nicht verfehlt. Die Personalpolitik des österreichischen Rundfunks in Persona des Intendanten, der dort Generaldirektor heißt, Dr. Alexander Wabitz, ist zurückgenommen worden. Sie war der Auslöser der ganzen Diskussion. Inwieweit hat jemand, der sehr SPÖ-nah ist, die Möglichkeit als Büroleiter der Generaldirektion da möglicherweise so etwas zu riskieren wie Unabhängigkeit des österreichischen Rundfunks. Dazu heute mehr in dieser Sendung. Außerdem begrüße ich Thilo Jung bei mir im Studio, der nicht zufällig hier ist, weil er nur einfach mal zugucken will, was er sonst per Radio oder per Podcast macht. Du bist ein ausgewiesener Kenner der US, ich sag mal, Wahlkampfszene. Insofern, du hast dort ziemlich lange gelebt und hast immer noch ein Auge und ein Ohr mindestens und verfolgst ihn gerade. Und ja, ich habe gesehen, wie du getwittert hast, sehr interessante Sachen, dass da jetzt eine Castingshow eigentlich abläuft im klassischen Sinne. USA sucht die Voice of America, beziehungsweise den President of America. Und du siehst, was ich für eine Mütze aufhabe.
Extra. Ich bin stolz auf dich, ja.
Für dich, was steht drauf? Ich kann es ja nicht lesen jetzt gerade.
Presidential Inauguration, January 20th, 2009.
Genau, das ist also gestern vor drei Jahren, ja. Also gestern einen Tag her, sozusagen meine Mütze gewesen, als ich Obama gesehen habe.
Hast du ihm zugewunken damals?
Ich konnte gar nicht anders. Das war interessant. Als DDR-Bürger hat man sich immer so ein bisschen gesträubt, sich so einer Massenpanik hinzugeben. Dort waren alle freiwillig da. Aber darum wird es heute nicht gehen, sondern ja, es wird darum gehen, welche Mütze ich im nächsten Jahr möglicherweise trage.
Ja, und genau in einem Jahr.
Genau.
Darum geht's.
Und darum geht's. Und außerdem geht's auch noch darum, was der Blackout Day gemacht hat mit uns, beziehungsweise was da möglicherweise für Konsequenzen drohen, wenn sich das durchsetzt, was in den USA zumindest als Gesetzesvorlage existiert. Und dann gucken wir nochmal ganz kurz, was hier in der Filmhochschule in dieser Woche diskutiert wurde über Ethik, nämlich wenn das nicht-lineare Fernsehen sich davon macht. Und das alles natürlich wie immer
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Dies ist die Radio 1 Medienmagazin Ausgabe vom 21. Januar 2012 und in dieser Woche, ich hatte ja eingangs darauf hingewiesen, gab es ein Video auf YouTube ungewöhnlicherweise, das mittlerweile jetzt 516.041 Mal angeklickt wurde und Thilo Jung, hast du es auch schon gesehen, geklickt, hörst du zu diesen?
Ja, ich war einer der Ersten, aber ich habe es im Laufe der Woche noch zwei, drei Mal gesehen, aber ansonsten nicht so viel mit befasst.
Mich hat das ehrlich gesagt überrascht, dass die Kollegen dort zu solch einem Mittel gegriffen haben, weil im Jahre 2006, als ich Dr. Alexander Wabitz gratulieren konnte, als er Generaldirektor wurde oder wie es damals hieß, bestellt wurde als Generaldirektor, am 01.01.2007 ist er es dann erst geworden, sagte er mir, weil er als Hoffnungsträger gegen Parteieneinfluss stand, Folgendes.
Ist so gewesen, dass hier eine relativ breite Gruppe von Stiftungsräten aus verschiedensten Richtungen, Parteien sich gefunden hat, die gesagt hat, ich sollte kandidieren und meine Kandidatur unterstützt hat. Und das war sicher ein von Gedanken getragen einer gewissen Erneuerung im ORF. Und nachdem es eben nicht von einer einzelnen Gruppe angetrieben war, sondern sehr breit war, war auch von vornherein klar, es kann nicht hier jeder sich was wünschen, das geht sich nicht aus.
Soweit also Dr. Alexander Wabitz im Jahre 2006. Er hat dann offensichtlich mit einer Personaldebatte etwas angeschoben, was die Kollegen beim ORF dann irritiert hat. Und hören wir noch mal ganz kurz in dieses Video hinein.
In den Redaktionen werden aus finanziellen Gründen
Dienstposten eingespart, und zwar in einem Ausmaß,
das längst unerträglich ist.
Gleichzeitig ist offenbar genug Geld vorhanden,
wenn es darum geht, neue Stellen zu schaffen,
um politische Absprachen zu erfüllen.
Wie sehr die geplanten Postenbesetzungen als politisch ausgehandelt angesehen werden,
hat auch die öffentliche Diskussion in den vergangenen Wochen klar gemacht.
Weil der Eindruck entsteht,
die Unabhängigkeit des ORF
sei nicht mehr gegeben,
halten wir das Vorgehen der ORF-Geschäftsführung in hohem Maße für unternehmensschädigend.
Also der Vorwurf nicht nur Parteieneinfluss, sondern unternehmensschädigend. Ich konnte mich mit dem Wirtschaftsredakteur der ZIP, der Zeit im Bild, der Nachrichtensendung dort beim österreichischen Fernsehen und Redakteurssprecher per Voice-over-IP unterhalten. Und ich fragte ihn gestern, was denn eigentlich wirklich der Anlass war für diesen spektakulären Aufruhr, weil ich, also diese Personalie, dass jemand Büroleiter wird, der irgendwie mit der SPÖ in Verbindung gebracht wird, nicht erstmal so vordergründig als Parteieneinfluss für mich gesehen habe.
Ja, das schaut vielleicht nur aus der deutschen Perspektive nach einem kleinen Anlass aus. Für uns war das natürlich schon eine Riesengeschichte. Der junge Mann, 25 Jahre alt, hat die letzten 2 Jahre im Aufsichtsratsgremium des ORF die Fäden für die SPÖ gezogen und hat die Wiederwahl von Alexander Wrabetz orchestriert. Und wenn jetzt jemand direkt aus der SPÖ, aus der Mitte der SPÖ in die Generaldirektion kommt, in das Herzen des Unternehmens, wo alle Informationen zusammenlaufen, ist das natürlich ein Grund, dass man da sehr skeptisch ist als Journalist, weil hätte Zugriff gehabt jeden Tag am Nachmittag auf unsere Sendelisten im gesamten Programm. Und ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert wäre an Interventionen, wenn die SPÖ jeden Tag sieht, was berichtet denn die Zeit im Bild, das ist so wie die Tagesschau in Deutschland, die wichtigste Nachrichtensendung in Österreich, denn so über das politische Geschehen in Österreich. Das ist etwas, wo man als Journalist natürlich dagegen sein muss. Und die andere Seite ist, selbst wenn das alles nicht passiert wäre, allein wenn der Eindruck entsteht bei unseren Zuschauern und Zuhörern, der ORF ist nicht objektiv, der ORF ist in der Hand der Parteien und die können dort Personal hin und her schieben, wie sie wollen, dann werden sie uns unsere Berichte nicht mehr glauben. Und das wollen wir natürlich nicht.
Aber warum haben Sie diese Möglichkeit gewählt, an die Weltöffentlichkeit via YouTube zu gehen, also mithilfe des Web 2.0? Haben Sie im Hause keine starke Gewerkschaft?
Der Protest war unabhängig von der Gewerkschaft, sondern wir haben uns da auf die Redakteursprecher konzentriert. Und in Wahrheit ist der Protest ja extrem stark gewachsen. Angefangen hat alles am 23. Dezember mit einer Presseaussendung vom Generaldirektor, in der mit einem Satz erwähnt wurde, dass der junge Mann in Zukunft sein Büroleiter werden soll. Und dann überlegen sie sich nicht große Strategien, sondern dann gibt es einmal große Aufregung, dann wird telefoniert, ge-SMS't und gemailt. Und wir sind dann 2 Strategien gefahren. Das eine ist, es hat eine sehr scharfe Presseaussendung des gewählten Redakteursrates gegeben, dem ich angehöre, wo wir gesagt haben, wir wehren uns gegen jede Form von Postenschacher. Und das zweite, was ich parallel getan habe, ist ein E-Mail, das an diesem Tag 50 Redakteure unterzeichnet haben, das ebenfalls ein sehr scharfer Protest war, das wir dem Generaldirektor direkt geschickt haben, das dann auch seinen Weg an die Öffentlichkeit gefunden hat. Also am ersten Tag ein sehr klassischer Protest via Mail und via Presseaussendung. Und dann ist es uns darum gegangen, wie verhindern wir die ganze Geschichte. Der ursprüngliche Plan, nämlich am 23. Dezember etwas bekannt zu geben und da sperrt das Land zu, da sitzen dann alle unterm Weihnachtsbaum und Skifahren und ein bisschen Weihnachtskekse essen und dann am 9. Jänner das Land wieder aufsperrt und alle sind aus dem Urlaub zurück, ist die Personalie Fakt geworden und der junge Mann sitzt bereits in seinem Büro, dann gibt es auch keine großen Proteste mehr. Dieses Kalkül ist ganz offenbar nicht aufgegangen, weil Journalisten wissen, auch in den Feiertagen erscheinen Zeitungen. Während Kaufleute glauben, das Land macht zu, wissen Journalisten, jeder ist um jede Geschichte froh und in den Feiertagen werden die Zeitungen ganz besonders genau gelesen. Das heißt, wir haben uns dann schon strategisch überlegt, wer gibt welche Interviews, wie fädeln wir jetzt am besten ein, dass die Sache am Kochen bleibt. Und wir haben relativ schnell herausgefunden, es gibt ein rechtliches Problem. Dieser Posten wurde nämlich nie ausgeschrieben und das ist im ORF-Gesetz verpflichtend vorgesehen, dass jeder Leitungsposten ausgeschrieben werden muss und dass Frauen, die entsprechend qualifiziert sind, der Vorzug zu geben ist bei ihrer Bewerbung. Und auf das haben wir uns aufgehängt und dann haben wir sehr schnell das Web 2.0 verwendet, nämlich Twitter ganz konkret, und haben aufgerufen zu Massenbewerbungen. Und da haben sich an die 3000 Leute dann, natürlich zu einem großen Teil Spaßbewerbungen, aber es haben sich wirklich tausende Leute auf diesen Posten beworben, weil klar war, da geht es nicht um Qualifikation, sondern da geht es nur um Postenschacherei.
Aber Ihr Generaldirektor stand von Anfang an als Hoffnungsträger für einen Neuanfang ohne Parteieneinfluss, als er die Wahl 2006 für sich entschied. In einer Presseerklärung, wie es bei Ihnen heißt, Presseaussendung, hat er nun diese Woche erklärt, ich nehme für mich in Anspruch, in den vergangenen Jahren einen Kulturwandel Wandel im Unternehmen eingeleitet zu haben, der sich neben der uns allgemein attestierten journalistischen Freiheit und Unabhängigkeit auch darin äußert, dass angstfrei und offen Sorgen und Kritik artikuliert werden können. Wieso hat man von außen so einen widersprüchlichen Generaldirektor wahrgenommen? Wieso dieser von Ihnen beschriebene Konflikt des Eindrucks einer Parteiferne des ORF?
Da gibt es zwei Ebenen. Da gibt es die Management-Ebene und die journalistische Ebene. Auf der journalistischen Ebene waren die letzten 5 Jahre unter Alexander Wrabetz getragen von einem großen, breiten Maß an Freiheit in der Berichterstattung. Das, was wir die Jahre davor nicht hatten, nämlich massiven Einfluss und sehr viel Druck vor allem von der regierenden ÖVP damals unter der schwarz-blauen Regierung, das hatten wir die letzten Jahre überhaupt nicht. Und das ist etwas, was man dem Generaldirektor hoch anrechnen muss, dass er das ermöglicht hat. Aber gleichzeitig gibt es die zweite Ebene im Management. Da hat er eben versucht, offensichtlich jeder Partei entgegenzukommen und Versprechungen einzulösen und Postenbesetzungen so durchzuführen, dass die politischen Parteien zufrieden sind. Und da deswegen auch unser Protest. Der Anschein der Parteilichkeit reicht ja schon aus, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk unglaubwürdig wird.
Nochmal zurück zu Ihrem ORF-Protestvideo. Das Video vereinigt ja nicht nur, ich sag mal, inhaltliche Komponenten, sondern auch ästhetische, also die Montage von über 50 ORF-Mitarbeitern, die im Prinzip ein Statement abgeben, zeigt also auch sehr eindrucksvoll, dies ist keine Einzelmeinung. Es gab aber immer mal wieder ORF-Mitarbeiter, die öffentlich Haltung zeigten, ob das zum Beispiel Ihr ehemaliger ZIP-Anker Robert Hochner ist oder auch Ihr jetzt Präsentator Armin Wolf, der 2006 schon sagte:
Aufklärerischer, kritischer und spannender Journalismus, den wir uns doch alle für den ORF wünschen, braucht neben Kompetenz, Urteilsfähigkeit und Engagement vor allem eines: Unabhängigkeit und kritische Distanz. Wenn sich also eine Partei, und ganz egal welche, das ist mir schon wichtig, wenn sich also eine Partei ganz besonders für bestimmte Personen stark macht, dann sollte einen das grundsätzlich misstrauisch machen, sehr misstrauisch sogar. Für unabhängige und kritische Journalisten machen sich üblicherweise keine Politiker stark. Parteien wünschen sich normalerweise Parteigänger.
Wie gesagt, es gab immer mal wieder Einzelmeinungen. Ist nun dieser kollektive öffentliche Protest eine neue Qualität am ORF?
Was sich schon geändert hat, ist, dass die Leute nicht nur in der Kantine sitzen und die Zustände bejammern und sagen, wie furchtbar das alles ist, was die politischen Parteien da möchten von uns, sondern dass es auch eine Form des organisierten Widerstands gegeben hat. Das Interessante bei dieser Sache war, wie sehr das Web 2.0 da eine Rolle gespielt hat. Auf der einen Seite, Armin Wolf und ich sind sehr stark auf Twitter vertreten und via Facebook hat sich dieses Video dramatisch verbreitet, auch irgendwie der Aufruf, sich zu bewerben auf den ausgeschriebenen Posten als Leiter, als Büroleiter von Generaldirektor Wrabetz. Das ist ebenfalls über Social Media gegangen. Und durch Web 2.0 wird das natürlich leichter zu organisieren und es ist einfacher, die Dinge dann zu kanalisieren. Was mich extrem überrascht hat in diesen vergangenen 4 Wochen des Protestes, war eines. Wir haben eine Unterschriftenaktion, und zwar ganz klassisch, wirklich auf einer Liste, wo jeder Redakteur seinen Namen draufschreiben konnte, verteilt über die Redakteursprecher von allen Landesstudios für alle angeschlossenen Stationen, die der ORF hat, Radio, Fernsehen, online, überall. Und insgesamt haben da 1300 Journalisten unterschrieben. Das sind 75% aller Journalisten, die für den ORF arbeiten. Das hat aber medial viel weniger Aufmerksamkeit erregt als dieses Protestvideo, an dem sich 55 Journalisten beteiligt haben. Das hat viel mehr Wind gemacht und das war, glaube ich, letztendlich auch so die Begründung dafür, dass man gesehen hat, okay, der öffentliche Druck wird derart groß, weil Hunderte und mehr als 1000 Kommentare waren, die sich sehr stark mit uns solidarisiert haben und gesagt haben, endlich beweisen die Journalisten irgendwie da Mut und stehen auf und wollen sich das nicht mehr gefallen lassen.
Und zu diesen Mutigen, zu denen, die aufgestanden sind, gehört Dieter Bornemann. Er ist Wirtschaftsredakteur bei der ZIP2 in der Nachrichtenredaktion des österreichischen Fernsehens. Und er ist auch zu erreichen natürlich weiterhin bei Twitter unter Dieter Bornemann, ein Wort. Dieter Bornemann und davor noch das @-Zeichen. Wenn Sie bei Twitter sind, dann wissen Sie das. Bevor wir im Radio 1 Medienmagazin nach dem Service über den US-Wahlkampf reden mit Thilo Jung, nochmal eine Frage an dich, Thilo. Warst du in dem Sinne überrascht, dass Wikipedia am Mittwoch, glaube ich, war das, so eine Art Blackout-Day gemacht hat, also eingefärbt die Seite schwarz und sich protestierend gegen SOPA und Pippa gewandt hat?
Nee, ganz im Gegenteil. Also wenn dann war, dann hätte es Wikipedia sein müssen, weil genau die sind ja betroffen davon.
Wie findest du diese Aktion? Manche sagten, das ist auch Quatsch, dass man jetzt hier 24 Stunden lang Wikipedia Englisch vom Netz nimmt. Da werden auch die sozusagen geschädigt, die damit umgehen.
Das glaube ich nicht. Also wer behaupten will, dass ohne Wikipedia nichts mehr geht, das ist natürlich falsch. Die Aktion an sich war richtig, wahrscheinlich sogar überfällig und wir haben ja am Ende gesehen, sogar sehr effektiv. Also das hätten sich wahrscheinlich die meisten Menschen nicht träumen lassen, die dagegen waren.
Genau, also die Abstimmung ist verschoben worden in den USA. Und
auf unbestimmte Zeit sogar.
Wer jetzt immer noch nicht weiß, wovon wir reden, was Trumpf ist. Ich war am Dienstag, oder nein, genau am Blackout Day bei den Kollegen der Digitalen Gesellschaft. Die haben da so einen netzpolitischen Abend gemacht in der C-Base in Berlin. Und Markus Beckedahl, der Vorsitzende der Digitalen Gesellschaft und Chefredakteur von netzpolitik.org, ging mit mir aufgrund der Veranstaltungsgeräuschdichte dann in den Keller. Da kann man dann auch
online zum Lachen,
ja, später ein Foto sehen. Und ich frage ihn erstmal, dass er uns nochmal alle anschließt, die nicht wissen, was SOPA und er sagt Pippa, du sagst Pippa, was das eigentlich ist.
Also in den USA haben wir gerade eine sehr starke Debatte um richtige Wege oder falsche Wege in der Urheberrechtsverletzungsbekämpfung, Gesetzgebung. Und zwar geht es um den Protect Intellectual Property Act, PIPA auf der einen Seite im US-Senat und SOPA im Senat, den Stop Online Piracy Act. Zwei parallele Gesetzgebungen, die dasselbe wollen, nämlich Rechteinhabern viele Werkzeuge in die Hand geben, um gegen vermeintliche oder wirkliche Urheberrechtsverletzungen vorzugehen. Das Problem ist, dass hier massivste Auswirkungen auf Meinungsfreiheit, auf Datenschutzfragen existieren und die Wikipedia hat sich wie viele andere große und kleine Plattformen entschlossen, aus Protest dagegen offline zu gehen für einen Tag. Das ist ein sehr massiver Schritt, aber diese Gesetzgebung, wie sie gerade diskutiert wird, hätte auch massivste Auswirkungen auf die Arbeit von Wikipedia. Es geht zum Beispiel darum, dass Plattformbetreiber in den USA dafür verantwortlich gemacht werden, was auf ihren Plattformen läuft. Die Wikipedia ist eine Plattform, wo viele Nutzer Inhalte draufstellen und man kann nicht immer garantieren, ob vielleicht jetzt nicht ein Bild doch urheberrechtlich geschützt ist. Allerdings macht sich die Wikipedia dann angreifbar. Im Moment ist die Regelung so, sie müssen auf Anfrage Sachen herunternehmen. Zukünftig könnte sie dafür verantwortlich gemacht werden, proaktiv jeden einzelnen Beitrag zu überprüfen und damit würde die Wikipedia nicht mehr funktionieren.
Andererseits gibt es natürlich die Interessen der Rechteinhaber, die möglicherweise damit ihr Geld verdienen, dass sie Fotos produzieren, herstellen. Bist du der Meinung, dass es da einen Interessensausgleich geben kann oder ist das jetzt ein Kräftemessen und die eine oder andere Seite wird gewinnen?
Also wir haben jetzt ganz klar einen Kulturkampf. Hier geht es um Hollywood gegen das Internet. Und die Frage ist, wer wird sich durchsetzen? Hollywood scheint im Moment die größere Kriegskasse zu haben, in den USA mehr Politiker finanziell unterstützt zu haben, sodass sie halt gerade so einen Durchmarsch haben. Aber das Internet betrifft alle. Und deswegen gehen auch in den USA mittlerweile nicht nur die großen kommerziellen Plattformen wie Facebook, Google, Twitter auf die Barrikaden, sondern auch die ganzen nicht kommerziellen Projekte wie Mozilla, wie Wikipedia und unzählige Blogger und Nutzer dieser ganzen Services. Und das hat auch Auswirkungen auf Deutschland. Die Frage ist halt, wie gehen wir damit um, dass wir ein veraltetes Urheberrecht haben? Bekämpfen wir quasi Verletzungen, die auf Basis von neuen Nutzungsformen einfach real geworden sind, die ganze Gesellschaft betreffen? Oder finden wir neue Wege des Ausgleichs zwischen den Interessen der Urheber, der Verwerter und den Nutzern? Im Moment in den USA sieht es so aus, dass die Interessen der Nutzer überhaupt gar keine Rolle spielen. Die Interessen der Urheber vielleicht auch nicht, sondern dass halt Geschäftsmodelle von gestern verteidigt werden sollen und nicht die Geschäftsmodelle von morgen, die auch wiederum Urhebern und Nutzern viel mehr bringen, irgendwie gefördert werden.
Nun gibt es ja einen Trick der Internetgemeinde. Man richtet irgendwo einen Server in einem Paradies, wo es im Prinzip noch den rechtsfreien Raum gibt. Wäre es nicht die Lösung zu sagen, wir suchen uns diesen Inselstaat und stellen da alle unsere Server hin und dann können die in den USA oder auch in Deutschland so viel wettern, wie sie wollen?
Ja, schön wär's. Das war vielleicht der Weg, der in der Vergangenheit öfters genutzt wurde. Aber mittlerweile sind neue Werkzeuge in der Debatte drin, nämlich Zensurinfrastrukturen aufzubauen, wie wir sie eigentlich nur aus Saudi-Arabien, ehemaligen Tunesien oder aktuell auch Syrien und China kennen, um halt einfach Vorhänge vorzuziehen, den Zugang zu erschweren. Aber es sind auch andere Sachen in der Debatte, wie Domains zu entziehen, ohne jetzt da eine richterliche Basis für zu haben.
So. Also sind die Internetadressen, wenn man als Privatperson oder als Blogger sich seinen eigenen Namen zum Beispiel als Domain gekauft hat, kann es sein, dass man als Strafe dann die abgeben muss wieder?
Ja, genau. Und das noch nicht mal mit einem mit einer rechtsstaatlichen Durchsetzung, sondern einfach, dass ein Rechteinhaber sagt, hallo, Domain Name Vergabestelle. Hier gibt es eine Domain, die verletzt mein Urheberrecht, ihr müsst die mal sofort abschalten. Und hier werden halt diejenigen, die halt quasi die Plattformen im Internet betreiben, die Telekommunikationsanbieter, die ISPs und so weiter, als Hilfs-Sheriffs quasi belangt, in die Verantwortung gezogen, ohne dass wir halt unsere traditionellen demokratischen rechtsstaatlichen Wege durchgehen können.
Was macht nun die digitale Gesellschaft konkret, um möglicherweise das, was sich da anbahnt, nämlich dieses Tauziehen, das Kräftemessen im Sinne der Blogger und der digitalen Gesellschaft nun durchzusetzen?
Also das ist erstmal eine US-Debatte, aber wir solidarisieren uns natürlich mit vielen Aktivisten, mit vielen Organisationen in den USA. Wir versuchen Aufmerksamkeit in Deutschland drauf zu lenken, weil das ist ja nichts, was irgendwie nur in den USA stattfindet. Die ganzen Forderungskataloge bringen Lobbygruppen der Rechteindustrie auch in Deutschland ein. Sie haben damit in Deutschland gerade vielleicht jetzt noch nicht so viel Erfolg. Wir können es aber morgen vielleicht haben. Und wir verweisen auch auf aktuelle Gesetzesprozesse auf der EU-Ebene, wie dem ACTA-Abkommen, Anti-Counterfeiting Treaty, also das Anti-Piraterie-Abkommen, was intransparent von 39 Staaten weltweit auf internationaler Ebene verhandelt worden ist, wo das EU-Parlament in den nächsten Monaten zustimmen muss oder Nein sagen kann. Und dieses ACTA-Abkommen enthält viele gefährliche Werkzeuge, die in den USA gerade in der Debatte stehen. Wir versuchen Aufmerksamkeit darauf zu lenken, europäische Bürger zu mobilisieren, zu sensibilisieren, damit sie mit ihren EU-Abgeordneten Kontakt aufnehmen und dieses Abkommen verhindern.
Zum Beispiel, was ist das Wichtigste, Vordringlichste, worauf man jetzt achten sollte? Wohin geht die Konzentration bei der Sensibilisierung?
Die Konzentration geht dahin, dass Werkzeuge genutzt werden, die massivste Auswirkungen auf Innovation, auf Meinungsfreiheit haben und dass hier gerade Grenzen überschritten werden, Wege beschritten werden, die schädlich sind für die Entwicklung einer digitalen Gesellschaft, die gefährlich sind für unser Leben im Netz und dass halt mehr Menschen, die dieses Leben im Netz lieben gelernt haben, mal darauf achten, dass dieses Ökosystem eines offenen Netzes erhalten bleibt und dass jetzt quasi die wichtigen Schlachten geschlagen werden, wie wir das Netz uns in Zukunft vorstellen.
Zum Beispiel irgendein Fallbeispiel, was könnte uns blühen, wenn das wahr würde, was möglicherweise da schon in den Gesetzestexten fixiert ist?
Na, einfach eine Aufweichung oder eine Neuinterpretation von Providerhaftung. Im Moment ist ein Internetprovider nicht dafür verantwortlich, was wir darüber kommunizieren. Das ist vergleichbar mit einem Telefonnetz. Wir telefonieren über eine Telefonleitung miteinander und die Telekom oder sonst wer darf nicht sagen, also sie dürfen jetzt ihrem Mithörer nicht ein Lied vorsingen, weil das eine Urheberrechtsverletzung ist. Aber diese Telekommunikationsanbieter, diese Internet-Service-Provider sollen jetzt quasi dazu gedrängt werden, proaktiv den Datenverkehr zu überwachen, mögliche Urheberrechtsverletzungen rauszufiltern. Und das hat massivste Auswirkungen auf Datenschutzfragen, auf die Frage, wie können wir zukünftig noch das Internet nutzen, wenn ein Provider Angst hat, von einem Rechteinhaber zu Tode geklagt zu werden, dann wird er lieber zukünftig ein bisschen überreagieren, unsere Blogpostings oder unsere E-Mails vielleicht mal löschen im Vorfeld, bevor sie durchgestellt werden können, weil er ist halt verantwortlich.
Nun ist es ja so beim Telefonieren, das ist ja, wenn es nicht gerade eine Konferenzschaltung ist, doch eine Verbindung zwischen zwei Personen und damit nicht öffentlich. Internetseiten, wenn sie online sind und, ich sag mal, urheberrechtlich relevantes Material enthalten, können weltweit eingesehen werden. Hier entsteht ja eine neue Art der Kommunikation. Gibt es von Seiten der digitalen Gesellschaft nicht dann doch Verständnis dafür, dass dadurch auch Geschäftsmodelle möglicherweise nicht mehr funktionieren, die darauf beruht haben, dass hier Leute auch Musik, Poster, Fotos, Filme gekauft haben früher?
Es schließt sich ja nicht aus, dass weiterhin Musik verkauft wird. Man sieht es ja zum Beispiel im Markt für Musik. Eine Zeit lang gab es nur Tauschbörsen, wo wir als Nutzer, als Konsumenten also illegal Musik erhalten konnten. Mittlerweile gibt es immer mehr Plattformen, die auch einfach nutzbar sind, die uns auch gewisse Freiheiten bieten, sodass halt die MP3s nicht mehr kopiergeschützt sind und so weiter. Und auf einmal steigt der Markt, steigen die Verkäufe massiv an. Also das Angebot schafft tatsächlich eine Befriedigung der Nachfrage. Hier brauchen wir viel mehr. Gucken wir uns mal den Film- und Videobereich an. Wo kann ich denn heutzutage legal mir Filme im Netz anschauen? Das ist ein massives Problem. Da gehen natürlich alle dann zu irgendwelchen Plattformen, die als Parasiten illegale Geschäftsmodelle betreiben, aber die meisten nehmen doch diese ganze Mühe nur auf sich, weil es keine niedrigschwelligen, proaktiven Angebote gibt. Und hier ist es halt viel besser, neue Geschäftsmodelle zu schaffen, um diese Nachfrage, die da ist, einfach zu befriedigen, anstatt jetzt zu denken, wir müssen jetzt das Internet zurück zu einem Kabelfernsehnetz umbauen und diese ganze Freiheit, diese ganze Offenheit bekämpfen, weil wir gern unsere alten Geschäftsmodelle erhalten wollen.
Das klingt alles sehr plausibel. Allerdings sind ja die, die Gesetze machen, oftmals vielleicht nicht in der Lage, das so zu durchschauen, wie Menschen, die in der digitalen Gesellschaft e.V. mit dem Netz sozusagen unter Muttermilch groß geworden sind. Wie macht man denn das, dass man sozusagen ohne als belehrend oder arrogant zu wirken mit den Menschen in Gespräch kommt?
Also es ist ein sehr langer Prozess, den ich persönlich seit über 15 Jahren führe, wo wir erste Teilerfolge haben. Wenn man sich nämlich in allen Parteien, inklusive CDU, CSU, sich anschaut, dann hat man überall junge Abgeordnete, junge Politiker, die ebenfalls mit dem Netz groß geworden sind, die erkennen, was für tolle neue Möglichkeiten sich da ergeben, die auch sich in diesem Lebensraum irgendwie breit machen und da sich daran gewöhnen. Und auch immer mehr ältere Politiker fangen jetzt an zu twittern, fangen jetzt an mit dem Internet in der Hosentasche, in ihrem Smartphone durch die Gegend zu rennen, fangen auch an, das Ganze zu lieben. Und das ist halt so ein Prozess, wo man halt einerseits viel vermitteln muss, viel erklären muss, wo man halt nicht aufgeben darf, weil es ein langfristiger Prozess ist. Aber wir müssen immer ständig mit den Menschen im Dialog bleiben und das Schlimmste erstmal verhindern.
Markus Beckedahl, er ist der Vorsitzende des Digitale Gesellschaft e.V. Und wir werden dieses Thema sicherlich noch weiter verfolgen, denn die Kuh ist ja noch nicht vom Ei. Es ist ja alles nur, wie sagt man immer so schön, Thilo, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ne? Mhm. Ja, mehr gleich von dir über den US-Wahlkampf.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und immer noch Thilo Jung zu Gast im Studio.
Hallo.
Der sozusagen jetzt erklären wird, warum ich nochmal, für die, die dazugeschaltet haben, heute zum ersten Mal in meinem Leben mit Mütze moderiere. Eine Inauguration-Mütze aus dem Jahr 2009, vom 20. Januar vor 3 Jahren. Darauf steht Barack Obama. Mhm. Und wie kriegen wir auch noch den Bogen von Zopa und Pippa?
Kann ich ja mal probieren. Wir hatten ja gerade über Zopa und Pippa gesprochen. Und wir kommen jetzt einmal zu einem weiteren Beispiel, wie Politik und Medien zusammenarbeiten und eine neue Form von, für mich, Reality-TV geschaffen haben, bei dem es nicht nur um viel Macht und viel Geld geht.
I'm just saying, you were for individual mandates, my friend. You know what? You've raised that before, Rick. And you're still wrong.
It was true then.
No.
It's true now.
Rick, I'll tell you what. $10,000? $10,000 bet?
I'm not in the betting business.
Oh, okay.
Ja, das war Mitt Romney, wie er bei einer TV-Debatte der Republikaner seinen Konkurrenten Rick Perry eine Wette über $10,000 angeboten hat, weil er sich im Recht glaubt. Mhm. Sind wir jetzt hier im Wettmodus oder was soll uns dieser Ausschnitt sagen?
Dass es einfach eine Menge schräge Köpfe da gibt und die sich auch nicht so schade sind, vor einem Millionenpublikum mit den Geldscheinen zu wedeln, einfach nur um Recht zu behalten. Aber das war halt auch nur ein absurder Höhepunkt aus diesem neuesten TV-Trend in Amerika. Es ist eine groteske Reality-Show, die seit dem Sommer auf praktisch allen Nachrichtenkanälen läuft. Jörg, vielleicht hast du mitbekommen, dass die Vorwahlen der Republikaner eigentlich erst vor 2 Wochen in Iowa begonnen haben. Dem vorausgegangen ist aber ein Wahlkampf, der seit dem vergangenen Frühling läuft und der bis allein diese Woche 17 Shows, beziehungsweise, Entschuldigung, Debatten zur besten Sendezeit seinen Höhepunkt fand.
Ich weiß nicht, nennen die Amerikaner das Debatten?
Oder? Nee, das sind schon Presidential Debates.
Ah ja, okay.
Also und das ganze Brimborium ist eine relativ neue Entwicklung aber in Amerika. Allein diese Vorwahlen gibt es erst seit ein paar Jahrzehnten und bis vor ein paar Jahren hat man den Vorwahlkampf bei der Parteibasis auch medial eher links liegen gelassen. Nun hat sich heutzutage das geändert. Heute spricht kein Kandidat mehr irgendein Wort, das nie aufgezeichnet wird oder verwertet. Deshalb habe ich mich mit dem Amerikaner Scott Stevenson darüber unterhalten. Er ist Journalist und lebt in Berlin und ist bekannt für seinen Blog USA erklärt. Ich habe ihn gefragt, ob es jemals ein solch extremes Kandidatenfeld gegeben hat.
Man muss sich klar machen, wie dieses Verfahren eigentlich abläuft. Ich glaube, es gibt das Missverständnis sehr oft, dass hier die Parteispitze hinkommt und sagt, Leute, wir haben uns 6 Kandidaten ausgesucht, ihr, die Basis, stimmt darüber ab. Es läuft eigentlich viel mehr so ab, dass die Parteispitze oder die Partei hingeht und sagt, hey, wer möchte alles Präsident der USA werden. Und jeder, der ich möchte, schreit, kann im Prinzip noch ein paar Formalitäten mit genug Stimmen einsammeln und je nach Bundesstaat kann dann mitmachen. Und damit bekommen sie automatisch Leute, die, warum auch immer, meinen sie mitmachen zu müssen. Also jetzt werden meine Landsleute mich wahrscheinlich hauen, aber man kann das sich auch so ein bisschen wie eine Castingshow vorstellen. Und wie eine Castingshow haben sie am Anfang Leute, dessen Fähigkeiten oder dessen Selbsteinschätzungen vielleicht nicht unbedingt mit der objektiven Bewertung übereinstimmen.
Also Castingshow, das verstehe ich. Also da kann jeder mitmachen. Ja. Er braucht wahrscheinlich das nötige Kleingeld.
Das
so wie Donald Trump, den ich habe, glaube ich, kandidieren sehen.
Der wollte im Sommer, beziehungsweise hat so getan, aber das hat er einfach nur zur Selbstpromo benutzt.
Ah, ja.
Aber da waren auch genug andere bunte Vögel dabei, wie zum Beispiel mein Liebling Herman Cain, der vorher noch nie in der Politik aufgetreten ist und in den letzten Jahren Motivationsseminare gegeben hat und durch seine Kandidatur eigentlich einfach nur ein paar Bücher verkaufen wollte. Und,
das ist fast so wie im Dschungelcamp, ne? Da wollen die alle ihre Schulden bezahlen, ja, gehen da rein, ja, und es ist ja gar nicht interessant, was die dann.
Das ist gerade heute aktuell mit Newt Gingrich, der ist jetzt gerade führend in South Carolina, der macht das genauso. Der will einfach nur seine Speaking-Fees nach oben treiben, weil er jetzt seit Jahren draußen war und einfach mehr Geld verdienen will. Der weiß ganz genau, dass er nie Präsident wird. Auf jeden Fall, weil die republikanische Basis aber seit Monaten den designierten Kandidaten, diesen Mitt Romney, nicht lieben gelernt hat, war im Herbst dann auch vor ein paar Wochen der sogenannte Herman Cain der Liebling der Basis, weil er es einfach verstanden hat, seinen Steuerplan, dieses 9% überall prägnant zu formulieren und den in jedem zweiten Satz bei einer Debatte einzusetzen. Und das kommt bei den Republikanern gut an. Einfache Antworten auf komplexe Fragen. Und der Höhenflug von Herman Cain dauerte aber nicht lange an, weil ihn seine Vergangenheit eingeholt hat. Die Medien stürzten sich natürlich stets auf den Führenden und fanden heraus, dass Herman Cain mehrere Frauen sexuell belästigt hat, worauf er am Ende dann auch seine Kandidatur zurückgezogen hat. Bei anderen Kandidaten wie dem Governor von Texas, Rick Perry, lief das anders. Der blamierte sich nicht direkt mit seiner Vergangenheit, sondern auf offener Bühne, als ihm bei einer Debatte einfach nicht einfallen wollte, welche 3 Ministerien er eigentlich abschaffen will.
It's 3 agencies of government when I get there that are gone. Commerce, Education, and the, what's the third one there? Let's see.
You need 5.
Oh, 5, okay.
But you can't, doubt about that. But you can't name the third one?
The third agency of government, yeah. I would do away with the education, commerce, and let's see. Oh my. I can't. The third one, I can't. Sorry. Oops.
Das kann ja immer mal wieder passieren. Ich habe das auch auf YouTube mir mehrfach angeklickt, um zu wissen, ob das jetzt eine Show war, damit er im Gedächtnis bleibt, so als menschlicher Typ, der
auf
keinen
Fall,
so wie wir, mal Erinnerungslücken hat. Aber er ist dann richtig rausgeflogen, oder?
Ja, das war dieser Ups-Moment, es war im frühen Herbst. Seitdem spielte er keine Rolle mehr, obwohl er teilweise der Favorit war. Aber gerade sein Fall hat verdeutlicht, wie sehr ein Kandidat in der heutigen Zeit medial perfekt aufgestellt sein muss. Und das bedeutet, man muss nicht nur 2 Sätze hintereinander gut formulieren können, sondern auch eine gewisse Schlagfertigkeit mitbringen und kein Lampenfieber haben. Und Scott Stevenson findet, dass der Vorwahlkampf mit den Debatten auch genau so zu funktionieren hat.
Das ist eigentlich tatsächlich das Aussiebungsverfahren, wie es sein soll. Denn wir wissen jetzt ungefähr nach Umfragen, wer ist der Anführer. Und dann überlegen sich Leute, okay, wie ist dann denn das vielleicht mit, sagen wir mal, Perry? Und dann gucken die sich Perry an. Und dann geht Perry in den Umfragen etwas höher. Dann werden die Medien darauf neugierig, wie ist denn das mit Perry? Und dann gucken sie in Perrys Vergangenheit nach, graben in seinen Finanzen, soweit sie drankommen, fragen sein Umfeld. Und er steht dann bei den ganzen Gesprächen in besonderem Druck und siehe da, dann kommt das Ups in der Rede und ihm fällt das nicht ein, weg ist dann Perry. Im Prinzip haben wir halt diese Situation, wo diese Selektionsverfahren, und nichts anderes ist ja der Vorwahlkampf, tatsächlich Stück für Stück dann durcharbeitet, bis wir dann relativ schnell vor South Carolina bei 4 Kandidaten sind. Das System soll auch so funktionieren. Es ist nur in diesem Jahr ein bisschen putzig, weil es wirklich so einer nach dem anderen aussieht, als hätten die sich alle in der Reihe aufgestellt und wären dann einer nach der Reihe umgefallen.
Also da wird der US-Wahlkampf praktisch kompatibel mit TV-Dramaturgien.
Absolut, absolut. Und zudem war halt noch bekannt, dass die Basis sich mit dem Politiker mit Romney sowie mit dem Menschen mit Romney einfach nicht anfreunden kann und sie deshalb quasi all die anderen Pralinen in der Schachtel einfach mal ausprobieren möchten. Und die TV-Sender helfen natürlich gerne mit, weil es für die Partei und für die Sender eine Win-Win-Situation ist, meint auch Scott Stevenson.
Es gibt hohe Einschaltquoten und Leute gucken das also auch in gewisser Weise gerne. Ob das wirklich so Unterhaltung sein sollte, ist ein bisschen eine philosophische Frage. Aber man muss das auch ein bisschen pragmatisch sehen. Wenn wir uns die Situation vor 4 Jahren anschauen, dann war vielen Leuten auf demokratischer Seite vollkommen bewusst, dass Hillary Clinton die Kandidatin sein könnte. Und dann kam irgendein Senator, den kaum jemand kannte, aus irgendeinem Bundesland mehr in der Mitte und nicht an den Küsten und hat gesagt, yes, I can, und plötzlich war er der Kandidat.
Also wenn wir bei diesem Beispiel vielleicht mal bleiben, dann wäre also mit Romney in diesem Fall Hillary und ein Kandidat fürs Herz wie Obama wird jetzt noch gesucht werden bei den Republikanern?
So kann man das formulieren, nur das Problem ist bei den Republikanern, dass sie keinen Kandidaten fürs Herz haben.
Aber welche Rolle spielen dann die klassischen Medien? Übernehmen sie tatsächlich dann die Rolle des Regisseurs und verstärken bestimmte Tendenzen in der Bevölkerung oder schwächen sie ab oder wie manipulieren die vielleicht?
Also ich glaube, das wird immer weniger. Also die Macht der klassischen Medien wird immer weniger. Sie müssen auch mit einem gewissen Rollenwandel zurechtkommen und meinungsmachend sind sie, glaube ich, immer weniger. Einfach weil der Wähler das Internet zur Verfügung hat, wo all die Sprüche, Fehler und Ausrutscher der Kandidaten zu finden sind. Ich erinnere mich da an Mitt Romney, der im Sommer diesen grandios falschen Satz gesagt hat, Corporations are people, my friend. Das wird ihm in diesem Jahr noch um einiges um die Ohren fliegen. Und ich habe Scott Stevenson abschließend noch gefragt, welche Stellung er denn dem Online-Wahlkampf zumisst.
Also es spielt eine riesige Rolle, einfach weil es die Medien als Filter rausnimmt, wenn man so will. Wenn ich jetzt Interesse habe und sage, Menschenskinder, ich möchte mal wissen, wie das mit Ron Paul ist. Und zwar nicht durch, was die New York Times mir über Ron Paul sagt, nicht was ABC mir als Sender über Ron Paul sagt, ich möchte es von Ron Paul selbst. Dann kann ich online gehen, dann kann ich das durchlesen, dann kann ich seine Reden sehen. Und das hat das natürlich verändert, weil die Medien haben ihre Funktion verloren, das zu filtern oder zu steuern oder überhaupt darauf Einfluss zu haben. Das haben wir vor 4 Jahren gesehen, wo Barack Obama sehr offensiv mit dem Internet gegangen ist und mit SMS und so weiter und zum Teil die Medien fast schon umgangen hat, dass die Medien einfach nur eine andere Plattform waren, die das aufnehmen mussten.
Bleibt nur noch zum Schluss die Frage, welche Mütze ich eventuell bei der nächsten, der 57. Inauguration käuflich erwerben kann. Was wird hier draufstehen?
Das wird genau die gleiche sein. Du brauchst keine neue kaufen.
Das ist praktisch.
Ich leg mich mal fest, dass Obama das Ding gewinnen wird.
Das prognostiziert Thilo Jung, zu erreichen unter Thilo Jung.
Bei Twitter.
Das ist jetzt wirklich witzig. Das war vom Musikredakteur offenbar nicht so beabsichtigt, aber das ist genau Coldplay. Als ich nach Washington geflogen bin zur Inauguration, Viva la Vida im Flugzeug, das einzige Video, was man sich wirklich angucken konnte. Der Rest war Schrott im Sitz hinten als Video. Und das passt jetzt hier eigentlich ganz gut. Steht doch gar nicht drin. So Thilo, die Zeit ist aber leider so, dass ich hier auch Coldplay kalt erwischen muss. Die Frage ist jetzt nämlich, unser letztes Thema ist lineares Fernsehen und inwieweit möglicherweise die Ablösung eines solchen eine Werteverschiebung mit sich bringt. Das wurde diskutiert auf einer Veranstaltung bei einem Workshop in der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg hier am Rande der Medienstadt. Siehst du eigentlich noch lineares Fernsehen? Müssen wir das vielleicht mal erklären. Lineares Fernsehen ist das, was eigentlich das herkömmliche Fernsehen ist. Also man sieht in einem Stück durch und
ganz, ganz selten noch. Also ich gucke eh ganz selten noch Privatfernsehen, ausnahmsweise jetzt im Januar, lustigerweise. Aber ansonsten gar nicht mehr. Ich möchte on demand mein Ding machen.
Und da trifft sich sozusagen der Eindruck, den du jetzt vermittelst, mit dem, was dort diskutiert wurde im Workshop. Aber wir dürfen so eine Einzelmeinung nicht hochrechnen, auch wenn wir viele Menschen kennen, die nicht mehr Fernsehen, sondern sich das alles aus einer Mediathek rausholen. Angeblich, so sagt die Medienforschung, gibt es mehr Menschen, die noch das normale Fernsehen bevorzugen, als das jetzt kommende nicht-lineare On-Demand-Fernsehen.
Aber es gibt ja auch mehr alte Menschen als junge Menschen, Jörg.
Es ist nicht nur eine Frage, ob man jung ist oder alt, sondern es ist eine Frage, zum Beispiel welchen Beruf man hat, ob man abgespannt ist, wenn man nach Hause kommt, will man nicht der eigene Programmdirektor sein. Darum ging es in einem Interview mit Claudia Wick. Sie ist TV-Kritikerin, ist zudem in der Jury des Deutschen Fernsehpreises. Und ich fragte sie gerade in diesem ganzen Umfeld des nichtlinearen Fernsehens und linearen Fernsehens, ob denn das sozusagen zu einem Problem für die Fernsehmacher selbst wird, weil wenn man sich das selber zusammenbauen kann, sucht man sich möglicherweise die Elemente, die man haben will und nicht die als Anregung von den Fernsehmachern selbst kommen.
Also das ist natürlich erstmal ein Gefühl, das ich an mir selber ausprobiere. Wenn ich feststelle, dass ich nicht mehr sagen kann, Fernsehen ist, wenn ich es um 20 Uhr einschalte und Herr Köpke mir die Nachrichten verliest, sondern plötzlich merke, Fernsehen ist auch, wenn ich Pixel bei YouTube sehe, Fernsehen ist auch, wenn ich eine Box von Amazon kaufe, dann muss ich mir eben überlegen und es neu definieren, was ist eigentlich der Markenkern? Was unterscheidet dieses Bewegtbildgucken des Fernsehens von anderen Plattformen? Und da habe ich mir jetzt für mich eine eigene Definition gebastelt und habe gesagt, im Kern ist es doch, wenn viele, viele Menschen das gleiche Programm entweder wirklich zeitgleich gucken oder doch nur wenig zeitversetzt gucken, sodass wir darüber reden können. Das ist vielleicht der Kern, was das Fernsehen vom Kino unterscheidet, wo es ein Präsenzpublikum hat, aber nicht so viele erstmal in dem Raum sitzen, oder vom Theater, wo es eben keine Dose ist, sondern irgendwie live ist. Aber das hat es eigentlich am Anfang immer ausgemacht und das müssen wir, glaube ich, irgendwie bewahren. Ob das dann hinterher auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf dem Fernsehen, im Fernsehsessel, am Strand funktioniert, ist dann vielleicht nebensächlich.
Der Kit könnte ja oder ist es ja auch das sein, was wir Social Media nennen. Also diese dann doch Nabelschnur zwischen anderen, die entweder zeitgleich es sehen oder zeitversetzt als Empfehlung. Also es gibt ja auch viel, wo man sagt, guck dir mal das Video an in der Mediathek oder auf YouTube. Und dann kommt aber dann am nächsten Morgen im Bus dann, hat jeder sozusagen das nachgeholt, wenn er es nicht echt gesehen hat, dazu. Das Problem der Macher ist, glaube ich, dass sie nicht mehr mit schweren, in Anführungszeichen schweren, gesellschaftlich relevanten Themen durchdringen. Dass man sich nur noch die Früchte von den Bäumen holt und auch nicht mehr, sagen wir mal, sich tatsächlich mit dem eigentlichen gesellschaftlich Relevanten beschäftigt. Ist das wirklich eine Gefahr oder findet sich da nicht auch ein Markt für? Also wenn ich jemand in der Reha habe, interessiere ich mich dann nicht vielleicht doch für Tod und Sterben in der ARD-Themenwoche?
Das Problem des Fernsehens war ja schon immer, des linearen Fernsehens war ja, dass wenn ich gerne jetzt wissen wollte, wie das eigentlich mit Herzkranzgefäßen ist, weil ich selber eine Diagnose habe, dann war das Fernsehen eigentlich schon immer schlecht, um mich da zu informieren, weil es eben das nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt gemacht hat, wo ich es gebraucht habe. Das heißt, ich habe so ein diffuses Weltwissen, in dem ich mich da bewege und da kann ich mir mal was abspeichern und mitnehmen und das gilt höchstwahrscheinlich auch für die Moralbildung, also für die Ethikfrage. Ich nehme das so mit. Das Gepäck, das ich mir mitnehme, ist aber, glaube ich, gleichbleibend klein. Die Menschen wollen Zirkus, die Menschen wollen Unterhaltung haben. Das gilt im Übrigen auf dem Zeitungsmarkt auch schon seit ewigen Zeiten. Wenige gute Publikationen machen Hardcore-Schwarzbrot und viele, viele andere machen eben etwas, was man beim Friseur lesen kann. Und das wird alles so bleiben, glaube ich. Und das Problem ist nur, wenn ich jetzt in diesem Markt besser, noch mal leichter auswählen kann, weil ich nicht warten muss, dass jetzt endlich meine Serie anfängt, dann sind die Vermeidungsstrategien natürlich noch viel leichter durchsetzbar für das Publikum. Aber ich bin da nicht pessimistisch, weil ich eben glaube, dass es auch in diesem Gepäck, das wir uns jeden Tag mitnehmen medial, jeder auch merkt, ohne Schwarzbrot auf die Reise zu gehen, ist auch doof. auf. Also nur irgendwie mit den Unterhaltungswaren, da fehlt einem auf Dauer was. Und zwar glaube ich, quer durch alle Alter und auch quer durch alle Schichten und Milieus. Wir denken immer, wir Akademiker, wir Abiturienten, wir würden so Welt grübeln und die Restanderen würden immer nur DSDS gucken. Nein, auch in den populären Formaten wird ja etwas durchgearbeitet und das bringt mich auf den Gedanken, dass wir alle diese Auseinandersetzung immer mit haben wollen. Aber es wird nicht mehr werden, dadurch, dass wir mehr Fernsehen haben.
Eigentlich sind es doch dann jetzt ideale Fernsehzeiten, weil man Bedürfnisse on demand befriedigen kann. Aber dennoch gibt es offenbar unter den Intellektuellen so ein schlechtes Gefühl, was da auf uns zukommt, weil wir dann doch vielleicht denken, dass die Schwarmintelligenz möglicherweise dann doch die Formate rausschält, die eben doch mehr DSDS geprägt sind und nicht ein Song für Baku oder sonst wie. Meinen Sie, dass das in der Verantwortung der Fernsehmacher dann sich entwickeln wird, dass man trojanische Pferde braucht, um die Leute wieder zurückzuholen an die eigentlichen wichtigen Themen?
Also ich glaube, trojanische Pferde brauchte es vorher schon, weil es gab immer schon diese Huckepack-Idee, also rundum war irgendwie Dalli-Dalli und dann kam etwas, was man eben einfach weiter mitgeguckt hat und hinterher fand man es großartig, dass man es geguckt hat. Ist ja auch so ein Phänomen dabei. Ich sage auch immer, Lernen ist immer eine Erschütterung des Selbstbewusstseins. Keiner macht das gerne, aber gelernt haben ist toll. Und das gilt auch für die schweren Stoffe im Fernsehen, egal ob jetzt fiktional oder non-fiktional. Es ist oft fast unerträglich, sich diese harten Filme anzugucken, aber hinterher merkt man, man hat einen Gewinn daraus gehabt, da mal drüber nachzudenken. Deswegen, da müssen wir immer weiter, müssen die Macher sich immer weiter Strategien überlegen. Die Frage ist halt, wie vernetzen wir das mit den neuen Möglichkeiten zu kommunizieren? Also ich bin als Facebookerin übrigens wirklich sehr spät eingestiegen und veröffentliche da jetzt auch immer Links zu meinen Kritiken und meine Follower dann waren dann einmal ganz irritiert, weil ich das sehr spät erst überhaupt eingestellt hatte und dann sagten sie, ach, ist ja schon vorbei. Dann sagte sofort jemand, also nee, ist in der Mediathek noch zu sehen und plötzlich konnte ich live verfolgen, wie die Leute angefangen haben, meine Kritik zu klicken, daraufhin die Mediathek einzuschalten und in so einer Wolke von Zeitversetzung diesen Krimi zu gucken und das die ganze Zeit zu kommentieren. Das fand ich hochinteressant für mich, weil ich gedacht habe, klar, der Ausgangspunkt ist jetzt in dem Falle tatsächlich so ein sozialer Agent. Ich bin so ein Vertrauensagent für die gewesen. Wenn ich das gut finde, schade, dass man es dann verpasst hat, dann stellt man fest, man kann es heute zeitversetzt sehen und dann fängt er einen Diskurs darüber an. Und das alles macht, glaube ich, den modernen Fernsehkonsum aus. Da bin ich mit meiner Kritik jetzt nicht wichtig, aber deswegen ist es sehr wichtig, dass die Öffentlich-Rechtlichen eine Möglichkeit haben, auf diesen Plattformen auch existent zu sein. Es ist auch richtig, Facebook-Aktionen zu machen, Twitter, YouTube, alle diese ganzen Sachen, die ja auch schwierig teilweise wegen der Rechtefrage sind. Wenn wir die nicht mitbedienen, kommen wir aus diesem Diskurs raus. Das wäre schlecht fürs Fernsehen.
Aber dennoch sind die kommerziellen Fernsehsender mitunter, sagen wir mal, stärker am Nerv der Zeit dran. Sie erwähnten in der Diskussion vorhin also Kindererziehung und die Privatinsolvenz. Das ist ja auch teilweise mit Küppersbusch bei Raus aus den Schulden jemand, der in den Öffentlich-Rechtlichen groß geworden ist, dort nicht mehr sich entfalten konnte. Ist das so ein Alarmsignal, dass die Öffentlich-Rechtlichen eher so ein bisschen konservativ auch durch die tolle Gebührensituation daran gehindert werden, ihre Kreativität neu zu denken?
Ihre Frage unterstellt ja so ein bisschen so eine Bräsigkeit, dass wenn man irgendwie nicht arm ist, dass man dann auch nicht irgendwie so Lust hat, neue Dinge zu erfinden. Ich glaube, dass es eher eine Altersfrage ist. Wenn Sie auf das Publikum von ARD und ZDF schauen, dann ist das eben 60+. Und es gibt einen sehr, sehr großen Unterschied zu dem, was die gucken wollen und dem, was Leute gucken wollen, die in Lohn und Brot sind. Also ich glaube eben, diese ganze Raus aus den Schulden ist eben auch selten, da kommen selten Rentner drin vor. Da ist eine andere Verbindung auch bei Menschen, die jünger sind. Und das ist einfach der historische Urknall. Das Privatfernsehen ist irgendwann aufgekommen, hat junge Leute gecastet, auch als Publikum. Und die werden jetzt mit denen älter. Und ich glaube, dass das ZDF da schon auf einer sehr, sehr guten, schon fast ja anderen anarchischen Strategie sehr erfolgreich ist, nämlich junge Leute dieses ZDF-Kultur in die Hand zu drücken, jungen Redakteuren und zu sagen, macht mal, was euch da gefällt, wir haben da keine Quotenerwartungen, wir wollen aber, dass ihr ein bisschen wieder sozusagen uns Credits zurückgibt. Und das macht die ARD gar nicht, das habe ich ja auch in der Diskussion gerade nochmal Frau Nothelle gefragt, das macht mich fassungslos, dass man so viele dritte Programme haben kann und ein digitales Bouquet und dann da überall nur die 30 besten Kirchen der Region zeigen kann. Da muss mal eine Strategie her, weil sonst wird die ARD wirklich da, glaube ich, sehr schnell abgehängt werden.
Claudia Wick, mehr davon in der Mediathek dann bei Radio 1.
Radio 1.
Und egal, ob Sie jetzt die Radio 1 Mediathek benutzt haben oder einen Podcast-Catcher Ihres Vertrauens gewählt haben, das ist auf alle Fälle der Bonustrack des Radio 1 Medienmagazins in der Ausgabe vom 21. Januar 2012. Und ich greife jetzt gleich einen Gedanken von Claudia Wick auf. Sie erwähnte schon die RBB-Programmdirektorin Claudia Notelle. Auch sie konnte ich nämlich interviewen am Rande dieses Workshops in der Hochschule für Film und Fernsehen. Und ich fragte sie zunächst erst einmal, welche wichtige Erkenntnis sie mit aus diesem Workshop.
Die wichtigste Erkenntnis ist, dass bestimmte Selbstverständlichkeiten des Programmmachens immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Es gibt durchaus an der einen oder anderen Stelle die Anregung oder die Nachfrage, müssen wir uns da etwas mehr trauen, müssen wir etwas anders programmieren? Und die grundsätzliche Frage ist immer, für wie dumm erklären wir unser Publikum oder sollten wir ihm doch etwas mehr zutrauen, als wir es manchmal so tun?
Aufgeflammt ist ganz kurz die Überlegung, dass möglicherweise das Fernsehen sich in seiner Nichtlinearität auflöst und dass man dann möglicherweise gar nicht mehr so richtig durchdringt mit dem, was man sich als Programmmacher vorstellt, weil dann ist die Selbstbedienungsmentalität wahrscheinlich stärker, das Zuschauen nur noch das gucken, was ich selber vom Baum pflücken sozusagen. Gibt es da irgendwie von Ihnen eher Befürchtungen oder meinen Sie, dass das vielleicht doch der Markt regeln könnte, dass das Bedürfnis nach Werten nicht abnimmt, nur weil man jetzt einen ganzen Tag Unterhaltung sehen kann?
Ich kann das im Augenblick nur mit Selbststudien und Bekanntensoziologie belegen. Ich kenne keine Umfragen, die irgendwie damit zusammenhängen. Aber irgendwann hat man die Nase voll von dem Seichten. Das weiß ich selber. Ich war jetzt gerade ein paar Tage krank und habe ferngesehen. Und irgendwann habe ich gedacht, ich habe durchaus auch das Seichte und das Nette alles angeschaut. Und irgendwann war der Gedanke, jetzt möchte ich wieder was mit Substanz haben. Ich kenne das auch aus anderen Zusammenhängen, auch von Jugendlichen, die sagen, jetzt muss aber auch noch mal was sein, was ein bisschen mehr als nur an der Oberfläche kratzt. Deshalb kann ich mir denken, dass ab und zu das Bedürfnis dann doch durchkommt. Dass allein durch Marktnachfrage jetzt die hochrangigen Dokumentarfilme plötzlich eine ganz riesige Quote bekommen, das glaube ich nicht. Aber man muss auch dafür trommeln und man muss entsprechende Akzente setzen und Events schaffen, dass die Leute auch ein Interesse haben, hinzuschauen und hinzugucken und zu gucken, was ist da eigentlich geschehen. Dann denke ich, dass das funktioniert. Was das lineare Fernsehen betrifft, ich glaube, dass das Publikum in weiten Teilen doch auch sich auch gern mal berieseln lassen möchte. Es möchte nach Hause kommen und sich nicht selbst das Programm zusammenstellen und nicht im Internet unter verschiedenen Varianten wählen, sondern einfach einschalten und etwas sehen. Und dazu kommt noch natürlich der Aspekt, es möglichst am nächsten Tag mit den Kollegen bei der Arbeit, in der Uni oder sonst wo diskutieren.
Jetzt haben wir das Phänomen, dass hier gerade Mobilfunktöne sind. Das ist ja auch der Trend zum mobilen Fernsehen. Da wird es dann möglicherweise ganz andere Rezeptionserwartungen geben. Ist der RBB darauf vorbereitet, auf kleine, junge, neue Formate?
Wir probieren gerade das eine oder andere aus. Das mobile Fernsehen ist natürlich Häppchenfernsehen. Man schaut sich auf dem Smartphone keine halbe Stunde an. Ich glaube, maximal 3 Minuten, dann ist die Aufmerksamkeitsspanne erreicht. Man braucht andere Formate, andere Varianten, andere auch Erzählstränge und Erzählideen. Und wir probieren gerade ein Format aus, was wir mit Fritz zusammen machen wollen und überlegen, was dort machbar ist. Wir versuchen das eine oder andere.
Wann wird man das sehen können?
Im Laufe dieses Jahres mit Sicherheit.
Gut, dann sind wir gespannt. Schönen Dank, Frau Notelle.
Die RBB-Programmdirektorin Claudia Notelle. Und damit zu einem kleinen Dossier, zu einem ORF-Dossier. Sie hören jetzt 3 Interviews aus dem Jahre 2006. Das war eigentlich das für mich stärkste Krisenjahr des ORF, was den Parteieneinfluss betraf. Zumindest wirkte es nach außen hin so. Aber hören Sie selbst. Der Vorspann der Nachrichtensendung ZIP, Zeit im Bild, des öffentlich-rechtlichen österreichischen Rundfunks ORF. Der einstige ZIP-Anker Robert Hochner gehörte zu den vehementesten Kritikern des Parteibuchjournalismus im ORF. Er starb vor 5 Jahren am 12. Juni 2001. 2005 wurde zum ersten Mal der Robert-Hochner-Preis vergeben, mit dem Ziel, die Qualität der politischen Berichterstattung in Österreich anzuheben. Die Rede des diesjährigen Preisträgers Armin Wolf Mitte Mai sorgte dafür, dass der ORF nicht mehr aus den Schlagzeilen kommt. So hieß es in seiner Rede, dass in der Großen Koalition beim Einfluss auf den ORF das Gleichgewicht des Schreckens herrsche, allerdings in der Regierung Schüssel nur mehr der Schrecken übrig geblieben sei.
Den Mitschnitt dieser Rede hält die ORF-Generaldirektorin Dr. Monika Lindner unter Verschluss. Inzwischen entstand die Internetplattform SOS ORF, dessen Sprecher ich jetzt am Telefon begrüße, den Historiker und pensionierten ORF-Journalisten Peter Huemer, bis 2002 langjähriger ORF-Hörfunkleiter, Stichwort Club 2. Er moderierte 14 Jahre lang die erfolgreiche Sendung Im Gespräch. Wo brennt es denn genau beim ORF?
Es brennt an vielen Ecken und Enden. Die Initiative, die sich jetzt gebildet hat, hat zwei Schwerpunkte. Das eine ist die Aufforderung an den ORF, er möge sich daran erinnern, dass er einen öffentlich-rechtlichen Auftrag hat, der im Programm auch zum Ausdruck kommen soll. Und das zweite ist die Aufforderung an die Politik, sie möge den ORF endlich in Ruhe lassen. Und daraus ergibt sich ganz konkret für dieses Jahr, da im August und im September die Geschäftsführung neu bestellt wird, dass dieses ein transparenter Vorgang sein möge, bei dem alle Kandidatinnen und Kandidaten die gleichen Chancen haben sollen und nicht etwas, was bereits vorher politisch ausgepackelt und ausgefeilscht ist, sondern die Stiftungsräte, die dafür zuständig sind für die Wahl, mögen autonom und ohne Auftrag und Weisungen, so wie es im Gesetz steht, entscheiden.
Wenn Sie sagen, man soll den ORF in Ruhe lassen, wie ist denn der politische Einfluss spürbar?
Der politische Einfluss läuft so, wie das gemeiniglich bei allen Anstalten läuft. Das heißt, es geht um die Auswahl der Themen zunächst einmal. Es geht auch um die Auswahl der Personen. Und in der Feinabstufung geht es dann natürlich auch um die Details. Das heißt, wer kommt mit einem Originalton vor? Wer wird zitiert und kommt zumindest mit einem Bild vor? Wer kommt ohne Bild im Zitat vor? Und wer kommt überhaupt nicht vor? Grundsätzlich haben das die Redakteure der Zeit im Bild in einer Resolution am 30. Mai, also vor 10 Tagen, zusammengefasst. Und da heißt es in dieser Resolution, ich lese den ersten Satz vor, seit Jahren appellieren die Redakteure der Zeit im Bild an die ORF-Geschäftsführung, ihre Verantwortung wahrzunehmen und eine unbeeinflusste, nur an den Programmrichtlinien und dem Rundfunkgesetz orientierte Berichterstattung zu ermöglichen. Seit Jahren appellieren sie, das heißt, seit Jahren ist dieses nicht der Fall und jetzt hat sich diese Initiative gebildet, die von außen versucht, den journalistischen und den programmgestaltenden Mitarbeitern, die dasselbe Problem mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag haben, zu helfen.
Welche Reaktion haben Sie denn bisher bekommen? Sie sind ja Sprecher dieser Plattform SOS ORF unter der Internetadresse sos-orf.at. Kann man sich da auch einklicken? Ist da überwiegend Zustimmung oder kriegen Sie auch Kritik?
Zunächst einmal haben wir binnen weniger als 2 Wochen mehr als 50.000 Unterstützungserklärungen im Internet gekriegt. Das ist für österreichische Verhältnisse ein enormer Erfolg. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch da und dort den Verdacht, dass alles sei in Wirklichkeit, ja, parteipolitisch motiviert. Das ist aber ein Standardvorwurf, der sich in Österreich durch die Zweite Republik seit 1945 zieht. Was immer man tut, immer taucht sofort der Verdacht auf, das könnte den Roten oder den Schwarzen nützen, das könnte parteipolitisch motiviert sein. In Wirklichkeit ist das eine Notwehraktion der Zivilgesellschaft, die sagt, so kann es mit dem ORF nicht mehr weitergehen. Und das wird, so die Reaktionen, die ich erhalten habe, von den allermeisten auch eben genauso verstanden.
Am Donnerstagabend sollte ja eigentlich in der Kulturzeit ein Bericht darüber erscheinen. Der ist erstmal verschoben worden. Vermuten Sie da Einflussnahme auf die Kollegen von Dreisat, ein Gemeinschaftsprogramm ja von ZDF, ORF und SRG?
Also es gibt eine Erklärung der Generaldirektorin des ORF, die sagt, es habe da keinerlei Einflussnahme gegeben. Gleichzeitig steht aber in dieser Erklärung drinnen, dass sie wollte, dass dieser Bericht verschoben wird. Also da frage ich mich, was jetzt? Keine Einflussnahme oder was ist denn der Wunsch, dass verschoben wird? Und ich höre, der Bericht soll jetzt in der kommenden Woche kommen, aber es ist schon ganz offensichtlich, dass die Geschäftsführung des ORF nervös geworden ist und das heißt in dem Fall auch gesprächsbereiter, als sie vorher gewesen ist. Es wird am Montag, den 19. Juni, einen runden Tisch geben zwischen Geschäftsleitung, Aufsichtsrat, Vertretern der Belegschaft und mir als Vertreter dieser Plattform. Und dieser sogenannte runde Tisch wird auch auf der Hausleitung im ORF für die Kolleginnen und Kollegen übertragen werden. Und damit wird zumindest im Ansatz eine Forderung erfüllt, die der Plattform ganz wichtig ist, nämlich es möge mehr Transparenz geben. Und das ist zunächst einmal ein Erfolg, den wir erzielt haben und wir werden sehen, was daraus werden kann.
Peter Huema, Sprecher der Plattform SOS ORF. Der geschobene Kulturzeitbeitrag ist übrigens für nächsten Freitag, 16. Juni, angekündigt. Dreisat 19.20 Uhr. Kulturzeitautor Tilman Jens ist hier im Medienmagazin dann nächste Woche zu hören.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Inforadio, das Medienmagazin von Radio 1. Ohne Musik. Mit Jörg Wagner.
Willkommen zu Teil 2 und einem Thema in Fortsetzung des letzten Medienmagazins, als wir von interner und öffentlicher Kritik im Umfeld der bevorstehenden Wahlen einer neuen Spitze im österreichischen Rundfunks berichteten. Auslöser für die jüngste Debatte war eine Rede von ORF-Anchorman Armin Wolf, der Preisträger des diesjährigen Robert-Hochner-Preises, ein Preis für couragierte Journalisten Österreichs.
Aufklärerischer, kritischer und spannender Journalismus, den wir uns doch alle für den ORF wünschen, braucht neben Kompetenz, Urteilsfähigkeit und Engagement vor allem eines: Unabhängigkeit und kritische Distanz. Wenn sich also eine Partei, und ganz egal welche, das ist mir schon wichtig, wenn sich also eine Partei ganz besonders für bestimmte Personen stark macht, dann sollte einen das grundsätzlich misstrauisch machen, sehr misstrauisch sogar. Für unabhängige und kritische Journalisten machen sich üblicherweise keine Politiker stark. Parteien wünschen sich normalerweise Parteigänger.
Eben gehörter Ausschnitt wurde Freitagabend im Dreiländer-Kulturkanal Dreisat in Bild und Ton in der Kulturzeit gesendet, allerdings gekennzeichnet als Amateuraufnahme, obwohl der ORF die Preisverleihung nebst Rede aufgezeichnet hat. Tilman Jens, Sie sind der Autor dieses Beitrages. Sie hatten auch Gelegenheit, die Generaldirektorin Dr. Monika Lindner zu interviewen. Welche Gründe hat sie Ihnen denn genannt, warum diese Rede im ORF-Giftschrank gelandet ist?
Naja, sie hat gesagt, wir haben es halt nicht gesendet, es schien uns nicht so wichtig zu sein. Deswegen können wir es auch nicht freigeben für die Kulturzeit. Im Übrigen hat sie mir gesagt, nein, dann wenden Sie sich doch an den Informationsdirektor. Der Informationsdirektor hat aber jede Stellungnahme abgelehnt, der Herr Mück.
Aber direkt plausible Gründe konnte sie nicht vorbringen?
Überhaupt nicht.
Die Generaldirektorin wirkte auch bei den Aufnahmen in ihrem Beitrag sehr erregt, empört, ob der Verdächtigung, dass man ihre politische Unabhängigkeit in Zweifel zieht.
Ja, wie viel Unabhängigkeit von der Parteipolitik braucht eine Generaldirektorin?
Also, das ist eine merkwürdige Frage, denn die Unabhängigkeit von der Parteipolitik, die sichert uns das Gesetz, das Redakteursstatut. Also, ich denke, die Unabhängigkeit von der Parteipolitik ist gesichert.
Hält sie denn die Kritik am ORF für völlig aus der Luft gegriffen?
Ich denke im Wesentlichen schon. Sie sagt, na gut, es gibt vereinzelte Missstände, wir werden reden müssen. Wir werden jetzt einen runden Tisch installieren, wo wir über alle Dinge irgendwie miteinander freundlich debattieren. Sie versucht, den Konflikt zu entschärfen, andere sagen, zu verösterreichern. Aber sozusagen unter der Hand natürlich vollkommen hart durch. Sie bügelt jede Kritik ab. Sie sagt, sie sei nicht parteinah, das sei alles Zufälligkeiten. Also ich glaube nicht, dass diese Generaldirektorin, sagen wir, besonders viel Einsicht zeigt.
Überraschend war für mich ja ein Zeuge, den Sie interviewt haben.
Es geht darum, dass der ORF als gebührenfinanzierte Anstalt einen öffentlich-rechtlichen Auftrag zu erfüllen hat, auch um die Gebühren zu legitimieren. Und dieser Auftrag scheint mir in den vergangenen Jahren nicht im vollen Ausmaß wahrgenommen worden zu sein.
Franz Ferdinand Wolf von der ÖVP Wien, ein ehemaliger ORF-Sprecher, also von jener ÖVP, die Monika Lindner angeblich unterstützt, ist das nicht ein Widerspruch?
Nee, ich glaube, dass natürlich auch in der ÖVP, also wie in der CDU, gibt es natürlich auch in der ÖVP unterschiedliche Strömungen. Und ich bin sicher, dass auch Teile der ÖVP mit dieser Intendantin, die halt überhaupt nicht diplomatisch agiert, sondern nur um sich ballert, ich glaube, dass die nicht sehr glücklich sind.
Als Beleg für die rigide Einflussnahme der ORF-Spitze auf journalistische Produkte wird ja auch die Entstehung Ihres Beitrages bei Dreisat gewertet, zumindest in der veröffentlichten Meinung in der Presse. Die Verschiebung um eine Woche in der Kulturzeit sei auf Wunsch der Generaldirektorin erwirkt worden. Im Nachhinein betrachtet hat es ja den Beitrag genützt. Frau Lindner konnte sich äußern, was ja vorher unmöglich schien, und die Aufmerksamkeit stieg um ein Vielfaches.
Ja, das zeigt eben, dass sie sich das nicht so sehr gut überlegt hat, sondern dass sie wirklich rein impulsiv da reagiert hat. Sie hat probiert, über höchste Kanäle diesen Beitrag zu verschieben, bis sich die Aufregung ein bisschen gelegt hätte. Sie wollte ihn eigentlich noch später gespielt haben. Die Kulturzeit ist darauf eingegangen, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu, jetzt haben wir gesendet. Ich denke auch, dass der Effekt größer ist als vorher, denn ich denke schon, dass die Generaldirektorin sich in diesem Stück, der große Ernst Bloch hat mal gesagt, bis zur Kenntlichkeit entstellt hat.
Aber nicht durch irgendwie Schnittmontage, durch eine provozierende Kamera, sondern aus meiner Perspektive schon ein Stück weit selbst demaskiert.
Selbst demaskiert. Sie war sehr erregt. Sie hat, wie können Sie sagen, dass Ihnen das in 30 Jahren nie passiert ist? Das ist üblich, dass man doch auch darüber redet, dass man ein Stück etwas später platzieren will und. Sie war böse und hat sich dann, glaube ich, vielleicht nicht um Kopf und Kragen, aber doch um Kopf und Krägelchen geredet. Und eines, es war ein ORF-Kameramann, ein ausgewählter ORF-Kameramann, der das gedreht hat. Und also sollte irgendjemand sagen, dass wir irgendwie manipuliert hätten durch den Schnitt, ich führe gerne die gesamten 8 Minuten vor. Es wird noch viel spannender.
Wagen Sie eine Prognose, wie werden die Wahlen ausgehen um die neue ORF-Spitze?
Naja, ich gucke das von außen an. Ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn kein Freund der ÖVP, dass eine Volkspartei an dieser Kandidatin festhält.
Tilman Jens, der Autor des Beitrages letzten Freitag bei Kulturzeit. Ich bedanke mich.
Okay.
Der neue General Alexander Vrabes wurde heute zum neuen ORF-Chef bestellt.
Dem österreichischen Rundfunk war die Berufung oder Bestellung eines neuen Generaldirektors, wie es im Österreich-Deutsch heißt, die Aufmachermeldung am Donnerstagabend wert, noch vor der Entwaffnung der Hisbollah. Weniger aus Eigenlob, sondern weil die Wahl durch den Stiftungsrat ein Politikum war, begleitet im Vorfeld von Protesten innerhalb und außerhalb des ORF gegen die amtierende ORF-Generaldirektorin Dr. Monika Lindner. Der ORF würde in seiner politischen Unabhängigkeit gefährdet, so die Kritiker. Daher ist intern nun der Jubel groß. Man hört Worte wie Befreiung, Erlösung und auch das Wort Wende. Am Telefon jetzt der neue Mann der ORF-Spitze, Dr. Alexander Vrabes. Herzlichen Glückwunsch erstmal.
Vielen Dank. Mhm. Schönen guten Abend.
Sie wirkten in Ihrer Nachrichtensendung ZIP 2 am Donnerstagabend sehr gelassen, relativ gelassen nach der Wahl. Hatten Sie damit gerechnet, dass die Abstimmung so eindeutig 20-12 für Sie ausfallen würde?
Ja. Ich war mir an sich ziemlich sicher. Ich habe das auch schon vor einer Woche, wie ich nominiert wurde, gesagt, dass mein Ziel 20 Stimmen ist und das habe ich erreicht. Wenngleich das natürlich schon sehr spannend auch war, hat sich das realisiert.
Angeschoben wurde ja die öffentliche Debatte um den ORF Mitte Mai durch den Nachrichtenanchor Armin Wolf, der in seiner Dankesrede bei der Entgegennahme des Robert-Hochner-Preises sagte:
Wenn sich also eine Partei ganz besonders für bestimmte Personen stark macht, dann sollte einen das grundsätzlich misstrauisch machen, sehr misstrauisch sogar. Für unabhängige und kritische Journalisten machen sich üblicherweise keine Politiker stark. Parteien wünschen sich normalerweise Parteigänger.
Ging es den Parteien bei Ihrer Wahl plötzlich nicht mehr um eine Gegenleistung, Dr. Warbitz?
Es ist so gewesen, dass hier eine relativ breite Gruppe von Stiftungsräten aus verschiedensten Richtungen, Parteien sich gefunden hat, die gesagt hat, ich sollte kandidieren und meine Kandidatur unterstützt hat. Und das war sicher ein von Gedanken getragen einer gewissen Erneuerung im ORF. Und nachdem es eben nicht von einer einzelnen Gruppe angetrieben war, sondern sehr breit war, war auch von vornherein klar, es kann nicht hier jeder sich was wünschen, das geht sich nicht aus.
Der Konflikt innerhalb des ORF zieht sich ja nun schon über Jahre hin, wie uns der Sprecher der Plattform SOS ORF und Ex-Moderator Peter Huemer im Juni ja erzählte.
Seit Jahren appellieren die Redakteure der Zeit im Bild an die ORF-Geschäftsführung, ihre Verantwortung wahrzunehmen und eine unbeeinflusste, nur an den Programmrichtlinien und dem Rundfunkgesetz orientierte Berichterstattung zu ermöglichen.
Dr. Warbitz, Sie waren bisher kaufmännischer Direktor des ORF, also Mitglied der Geschäftsleitung. Wieso ist das kein Makel bei Ihrer Wahl gewesen?
Naja, eben weil ich, wie Sie gesagt haben, kaufmännischer Direktor war oder bin, für die wirtschaftliche Gestionierung des Unternehmens in den letzten 8 Jahren, wie auch der Stiftungsrat meinte, erfolgreich verantwortlich war, aber eben genau nicht für die Fragen der internen Motivation und für Fragen der Berichterstattung.
Sie untertreiben jetzt sogar, Sie sind so auch sowas, was man Hoffnungsträger eigentlich nennt. Wie erklären Sie sich das?
Naja, ich glaube, es ist meine Stärke, dass ich neben der fachlichen Kompetenz eine ganz gute Kommunikationsfähigkeit habe und natürlich auch Ansprechpartner für viele im Unternehmen bin, auch außerhalb meines Zuständigkeitsbereiches war und damit sich bei den Mitarbeitern offensichtlich viele Hoffnungen mit meinem Namen verbinden.
Neben der politischen Gemengelage gab es wohl auch einen handfesten unternehmerischen Grund, einen Neuanfang beim ORF zu wagen. Unter den alten Bedingungen wäre wohl die Wettbewerbsfähigkeit des ORF auf dem Medienmarkt, wo sich auch deutsche Anbieter tummeln, nicht mehr so gewährleistet gewesen. Was dürfen wir denn jetzt vom ORF programmlich erwarten?
Naja, ich glaube, wir werden eine große Programmoffensive machen. Ich glaube es nicht nur, sondern wir werden das machen unter wirklich Einbeziehung der Mitarbeiter. Wir haben auch in den vergangenen Jahren immer wieder sehr erfolgreich viele neue Dinge gemacht. Also der ORF ist ja ein erfolgreiches Unternehmen, aber ich glaube, wir brauchen einen Erneuerungsschub. Und das ist etwas, obwohl mir viele führende deutsche Medienmanager auch gratuliert haben, wo wir es ihnen zumindest auf dem österreichischen Markt in Zukunft schwerer machen werden wieder.
Wird es eine Renaissance bestimmter Formate geben?
Na, ich glaube, es gibt im Fernsehen jetzt insbesondere keinen Weg zurück in Formate der 70er oder 80er Jahre, aber wir werden sicher die Gesprächssendungen erneuern. Ich glaube, dass wir gerade im Bereich, was man mit Bürgersendungen, Bürgerforen bezeichnet, Impulse setzen sollen und müssen, dass, weil wir in Österreich hier noch viel mehr als es in Deutschland für unsere Kollegen zustimmt, die Kommunikationsplattform für die Diskussion von Themen mit den Bürgern wieder werden müssen.
Sie schließen nun eine Gebührenerhöhung für die nächsten 1,5 Jahre aus. Die Werbeeinnahmen sind aber vermutlich nicht am Ansteigen. Die Verschlüsselung über Satellit ist bei Ihnen schon für große Teile Normalität. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja auf europäischer Ebene ständig unter Legitimationsdruck. Wie wollen Sie den ORF wettbewerbsfähig machen unter diesen Bedingungen?
Naja, wir sind ja wettbewerbsfähig, aber wir müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit auch erhalten und verteidigen. Und ganz wichtig ist, dass wir verstärkt, und das ist etwas, was ja bei den deutschen öffentlich-rechtlichen Kollegen das ähnlich ist und bei allen anderen in Europa auch. Wir stehen unter, wie Sie gesagt haben, Legitimationsdruck, und wir müssen die Mission für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im digitalen Zeitalter neu definieren und auch einen gesamtgesellschaftlichen Konsens wieder darüber herstellen, weil wenn wir von den neuen Plattformen abgeschnitten werden, die sich entwickeln, dann wird es tatsächlich nicht so gut um unsere Zukunft bestellt sein. Daher ist es wichtig, dass wir auf der österreichischen politischen Ebene, aber auch natürlich auf der EU-Ebene es uns ermöglicht wird und bleibt, dass wir auf neuen Plattformen präsent sind und dass wir dort die Einnahmemöglichkeiten, die diese bieten, auch nutzen können. Also das geht von der Online-Werbung bis zu Content-Verkäufen und eben Joint Ventures mit Dritten in bestimmten Bereichen.
Sie werden demnächst Ihre Direktoren bekannt geben. Damit kommt es noch vor der Nationalratswahl, also zu einer für außen hin sichtbaren neuen Geschäftsleitung. Aber bis zum Amtsantritt sind es noch 4,5 Monate. Ja. Verpufft da nicht die Aufbruchsstimmung?
Ja, das wird tatsächlich eine Frage sein. Das ist ein langer Übergangszeitraum, wo sehr viel davon abhängen wird, ob es eine gute Zusammenarbeit mit meiner Vorgängerin gibt, wovon ich ausgehe, weil wir müssen ja nächste Woche beginnen, diese sehr großen Programmvorhaben vorzubereiten, damit sie tatsächlich 2007 on air gehen können.
Dann wünsche ich Ihnen ja von Seiten des Medienmagazins alles erdenklich Gute, dass Sie diesen Neuanfang mit aller nötigen Kraft schaffen werden. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Dr. Alexander Wrabetz, designierter Generaldirektor des österreichischen Rundfunks. Vielen Dank für das Gespräch.
Okay, vielen Dank.
Und mit diesem Rücksturz in die Vergangenheit des Jahres 2006, als es zwar schon den Begriff Web 2.0 gab, aber er noch nicht so die Kraft entfalten konnte wie heute, geht dieser Podcast der 3. Januar-Ausgabe des Jahres 2012 zu Ende.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anzeigen zu verändern.